Philipp, bist du da?
Hallo, Antonia.
Hallöchen.
Knack, 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 knack.
Aber echt. Warte, ich spiele was direkt an. Warte mal. Kann ich.
Da habe ich ja gar nicht dran gedacht.
Warte.
Nicht im Ernst.
Alle in Stimmung hier.
Herzlich gut, willkommen zu einer neuen Wahnsinnsfahrt.
Als ich das Lied gefunden habe.
Das Herz hängen geblieben. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Vielen Dank, dass du das nicht bis zum Ende aufgespart hast. Weil.
Ich musste es direkt spielen.
Sorry.
Ich weiß nicht. Hast du mit diesem Lied Erinnerungen?
Ja, und was für welche es gibt. Ich habe im Kindergarten, 3. Klasse, ich habe da einfach nicht dran gedacht, an dieses Lied, aber das ist ja auch dein Ding. Ich habe im Kindergarten, 3. Klasse, mussten wir den einüben und es gibt wahnsinnige Bilder von mir und meinen Kindergartenfreunden, wie ich in so einem richtig geilen Entenkostüm stecke. Und so,
Quatsch.
Richtig gut mit so Federn und so auf der Stirn ist so der Schnabel und der Kopf, der kleine Kinderkopf guckt so aus dem Schnabel raus. Also total.
Nein, absurd, das raus. Kannst du da nicht irgendwas irgendwie raussuchen, dass du das mal postest? Ist ja mega lustig.
Das muss ich ja machen. Also wirklich, ich muss das raussuchen. Geil, ich kann den Tanz auch noch.
Ich auch. Ja? Ich meine, ich glaube, den kann jeder von uns, oder?
Der ist auch nicht
oder?
So schwer. Das stimmt allerdings.
Der ist mega schwer. Das ist ein richtiger TikTok-Song. Hör mal, den könnten wir als neuen TikTok Crazy Song wieder rauskam.
Ich komme mit Instagram kaum klar, ey.
Ja,
aber
das
gut,
stimmt.
Let's try.
Jetzt sag
können
doch sowas nicht.
Ist das denn auch ein, also lieben Gruß nach Köln, ist das ein Karnevalssong eigentlich auch? Wird da irgendwie irgendwann sind alle Enden oder was?
Nein, das wird auf jeden Fall hier und da gespielt, aber es ist kein Karnevalssong.
Hier und
also
da.
Nicht, dass ich wüsste. Hier und da wird das in jedem Lokal einmal gespielt, wenn es dann so
geil.
Richtig abgeht.
Aber sorry, ich bin sofort Jodrup jetzt, ne? Du hast das gerade angemacht.
Ja, wir müssen auch noch einmal sagen, es ist ja, dieser Megasong heißt Ententanz und ich möchte ihn noch einmal hier anbringen, einen Moment, und es geht los. Auch Vögel untergemischt.
Ja.
Okay. So, okay, jetzt haben wir das auch. Aber ich habe mich sehr gefreut, als ich diesen, weil ich habe auch nicht dran gedacht, ganz ehrlich. Und auf einmal war er da und ich dachte, das ist ja super lustig.
Ja.
Er ist auch auf dem Sampler. Die 30 besten Partylieder, was ich auch sehr lustig finde. Ich meine, überleg mal so eine Party und dann wird der gespielt. Alle sagen, was
so ein DJ. So im Bergheim.
Ja, ja, mega gut. Mega gut. So,
ja.
Also jetzt weiß ja auch jeder, da können wir jetzt auch heute mal schneller.
Schluss machen. Das war's.
Wir können jetzt auch ganz schnell einfach mal anbringen, um welchen Vogel es sich handelt, nämlich um die Ente.
Ja, also um die Ente, um die Stockente müssen wir schon
Richtig.
Sagen. Ne?
Die Stockente. Ente.
Und ich glaube, dass Ente ist ja eh so ein, also Kinder sagen ja ganz oft, ähnlich wie bei Hühnern, was ist das? Und da sage ich, das ist ein Vogel. Nee, ist doch eine Ente. Ist das auch schon mal aufgefallen, dass viele viele nicht dran denken, dass Enten auch Vögel sind?
Ja, klar, natürlich.
Das
aber das
so?
Liegt, na du, ich glaube, das ist so, weil die Stockente in unseren Gefilden hier auf jeden Fall eine der, ich sag mal, gewöhnlichsten Vögel ist. Auf jeden Fall kommt einem das so vor.
Ja,
weil
so
wir
mit
kennen sie
mit,
alle,
ne?
Seit
die
wir... Ja, weil, ja, wir kennen die, seit wir klein sind. Wir haben sie gefüttert.
Und seit wir klein sind, macht sie... Na, 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 na.
Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber der Vogel begleitet mich, seit ich ein Baby bin und wahrscheinlich fast alle Kinder, oder?
Ja, total. Deswegen war es auch erst so, als heute Morgen, als ich aufwachte und dachte, oh, heute, was machen wir heute? Ah, Stockente, musste ich kurz nachdenken und dachte so, hä, hab ich gar nichts so zu sagen, so wie man das ja immer so denkt. Und natürlich hat man da mega viel zu sagen. Weil das aber so ein, das ist so ein Allerweltsvogel, der einfach immer da war und dann denkt man eben nicht sofort an diese eine Besonderheit. Und genau. Dann sind mir tausend Sachen eingefallen, die ich auch gleich alle erzählen werde. Aber zum Beispiel an den Ententanz mit 3 im Kindergarten habe ich einfach nicht mehr gedacht. Das ist jetzt wirklich, vielen Dank, alles wieder da.
Ja, oh, aber bevor wir in die Stockente
reinkriechen
und das richtig analysieren, lass uns doch mal ganz kurz über die letzten Jahre, die wir uns, über die letzte Zeit reden und was alles passiert ist.
Ja, und wir haben ja vor allem den Morgenreport übersprungen und alles, weil du sofort mit diesem Party-Hit um die Ecke gekommen bist.
Ja, komm, dann fang mal an und erzähl mal, was gibt's Neues?
Ja, was gibt's Neues? Ich habe jetzt Urlaub, bin mega froh darüber und habe so einen Moment gebraucht, um das zu realisieren. Das ist einfach mega schön. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, es ist schon Mitte August, es macht sich schon wieder diese Melancholie breit und ich finde es einfach so krass. Als wir anfingen, bin ich immer morgens um 6 irgendwie, da war es noch fast dunkel, los, hab die ersten zurückkommenden Zugvögel gesehen, gehört. Die hauen jetzt alle wieder ab.
Ja, krass.
Also das ist ja immer so, dass das irgendwie, dass das, wenn man mal ehrlich ist, eine relativ kurze Zeit ist, wo viele Zugvögel bei uns weilen. Aber da wir jetzt vom Anfang der Saison bis zum Ende der Brutsaison, nenne ich es jetzt mal, diesen Podcast machen, ist es nochmal irgendwie ganz anderes, weil es ist für mich, als wäre es gestern gewesen, dass irgendwie die Störche zurückgekommen sind. Die hauen jetzt ab. Tschö. Ja. Also, oder die Schwalben oder so. Also die sind jetzt noch da, die Schwalben. Aber in meinen 10 Nestern, die Mehlschwalben, ist nur noch 1 besetzt. Und die anderen chillen alle so auf den Stromleitungen. Die Jugendlichen. Abflugbereit. So süß. Mm. Wieso, weil die nichts zu tun haben und warten, dass es irgendwie jetzt mal losgeht.
Also, ja, klar.
Aber es ist so traurig, weil irgendwie vor einem Monat bin ich noch da lang gelaufen und 10 besetzte Nester und richtig Remi-Demi und jetzt so 1. Und irgendwie die Störche, letztens sind so 10 Jungstörche über unserem Hof geflogen, haben so diese Aufwinde geübt. Die brauchen ja diese warmen Aufwinde, weil die sonst zu viel Energie verbrauchen würden, wenn die immer mit den Flügeln schlagen würden. Deswegen fliegen die auch über die Meerenge von Gibraltar und über den Bosporus, weil die nie übers offene Meer oder nur sehr selten fliegen wollen. Und das üben die hier. Und die haben über unserem Hof haben die geübt. Also 10 junge Störche, das war so süß. Aber gleichzeitig weiß ich, wenn das passiert, eine Woche später, ciao.
Ja, das ist, und es ist ja auch nicht nur die Vögel, die ziehen, sondern man merkt im Allgemeinen, da haben wir auch im Frühling oftmals drüber gesprochen, dass es jetzt eine eher ruhige Zeit ist. Also es ist jetzt nicht so, als würden überall Vögel singen, sondern es ist im Gegensatz zu der Zeit, als wir diesen Podcast gestartet haben, vor, ich glaube jetzt 4 oder 5 Monaten, ne? 4 oder 5 Monaten.
Im April?
Ja. April, Mai, Juni, Juli, August, 4, 5 Monate her, da war es ja an jeder Ecke am Zwitschern und jetzt ist es eher eine ruhige Zeit und
total.
Ja, das macht einen natürlich auch wieder, auf der anderen Seite ist es auch der Lauf der Dinge und so ist es nun mal, also das ist ja auch das Interessante an Vögeln, dass die diese ganz klaren Phasen haben und die auch verbal so klar äußern. Also, dass man ganz klar weiß, jetzt ist da jemand, der sucht einen Partner und jetzt wird gesungen und so. Also, das ist ja auch sehr interessant.
Aber das ist ja das, was uns im Frühjahr auch schon fasziniert hat, dass wir gesagt haben, jetzt ist Corona in the house und bei uns ist alles so, was los? Und bei den Vögeln geht es einfach weiter. Und deswegen ist es, wie du gerade gesagt hast, auch was Beruhigendes irgendwie. Aber es ist traurig. Also ein bisschen traurig ist es einfach. Gleichzeitig muss ich sagen, um jetzt mal nochmal konkret zu werden, Morgenreport, ich habe ja die ganzen Disteln bei uns stehen lassen. Ein riesen Distelfeld. Ich könnte, glaube ich, Distelöl machen. Da weiß ich nicht, wie es funktioniert, aber ich habe einfach so viele Disteln im Garten. Und jetzt kommen nämlich die ganzen Stieglitze mit ihren Familien und die Jungen aus diesem Jahr, die sind alle dabei und gucken sich das ab, wie die das machen, an den Disteln, die Samen rauspulen.
Ach nein.
Und die Jungen sind so süß, weil die haben noch nicht dieses rot im Gesicht. Die sind ganz, die sind sonst genauso gefärbt, aber im Gesicht sind die noch nicht rot. Und das ist so niedlich, wie die da versuchen, das den Eltern nachzumachen. Das ist echt schön.
Da kann ich auch nur ein Lied von singen, wenn ich kurz erzählen darf. Und zwar, nein, weil ich habe hier auf dem Balkon, das hatte ich auch, glaube ich, dir mal erzählt am Telefon, seit ich aus dem Urlaub gekommen bin, aus dem Sommerurlaub, das war, ist ja jetzt wirklich auch schon wieder was her, ich glaube, Mitte, Ende Juli kam ich wieder und seitdem habe ich hier auf meinem Balkon eine, jetzt auch gerade wieder, eine Stieglitz-Familie mit, ich weiß, 6 Kleinen und, oder 5 Kleinen, oder es sind 2, glaube ich, 2 Familien, die kommen. Mhm. Was ich natürlich toll finde hier inmitten von Köln. Klar, ich wohne am Park, aber die, jetzt sitzen sie da gerade wieder. Und man, es ist einfach so süß zu beobachten, wie klein und zänkisch die sind. Diese Kleinen, die sind immer also am Rumschreien. Ne? Mhm. Und die kommen auch ganz viel. Aber, jetzt kommt's, die Sittiche kommen gar nicht mehr.
Aha.
Ja, super komisch.
Aber weißt du, ob die irgendwie auch vielleicht so herumziehen und so? Also sind die im Winter, die sind ja da im Winter, aber vielleicht sind die so auf Wanderschaft. Also dass die jetzt andere Nahrungsquellen brauchen und die wachsen vielleicht eher woanders als in deinem Park da, weißt du?
Ja, das kann sein. Also ich war wirklich beunruhigt und habe auch einem Kollegen von uns geschrieben, einem Tierfilmer, der hier in Köln einen Film über Sittiche gemacht hat letztes Jahr oder dieses Jahr auch noch. Herbert Oswald heißt der. Und habe ihn gefragt und der meinte, nee, eigentlich die Population, denen geht super. Gerade die Halsbandsittiche sind hatten sehr gute Saison sozusagen. Aber er weiß auch nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich ziehen die irgendwo hin und suchen gerade andere. Ich weiß es nicht. Aber ist keiner mehr auf dem Balkon und die waren ja konstant hier, ne?
Ja, das stimmt.
Sehr interessant. Tja, so ist
das. Tja, so ist das. Das ist the circle of life und das Jahr geht langsam zu Ende.
So. Entschuldigung.
Genau. Und genau. Ja, du, ich habe auch schon Kraniche gesehen, ne? Unsere letzte Folge. So,
ja.
Muss ich auch sagen.
Ja.
Fliegen hier so ein bisschen rum, aber nicht so viele. Also jetzt nicht schon so diese Riesenschwärme, aber so immer so pärchenweise habe ich die gesehen. Finde ich ja ganz schön, dass die sich bemerkbar machen. Aber soweit ist es noch nicht. Wenn die durch die Gegend fliegen, dann ist aber Melancholie.
Dann ist, ja, finde ich auch. Ich finde, dann ist.
Dann stehe ich da weinend.
Ja, dann stehen wir beide, komme ich mal rüber und dann, hier in Köln gibt es sie ja nicht, dann komme ich mal rüber und dann weinen wir einfach und singen ganz laut.
Und singen der letzte Kranich vom Magdeburger Moor. Aber was machen wir denn im Winter dann? Also das ist ja, fällt mir gerade ein, das ist ja dann echt schwierig. Also da ist der Morgenreport, wobei, wer weiß.
Nö.
Vielleicht sehen wir im Winter ja unseren heutigen Tagesvogel. Aber erzähl du doch nochmal, was hast du denn in letzter Zeit gesehen?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass die Stieglitze hier den Balkon also wirklich bevölkern.
Das hast du aber letztes Mal auch schon erzählt, ne?
Ja,
das will ich mal was Neues hören.
Ja, wir hatten, ich hatte Grünlinge, ich habe viele, viele Meisen in letzter Zeit hier, auch ganz viele Blaumeisen, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Das heißt, die Brut ist, also auf jeden Fall 2 Jungtiere dabei und genau, da freue ich mich immer noch. Die Tauben, die ich irgendwie nicht, sie sind einfach stoisch. Die bleiben hier sitzen und gucken mich an und ich muss auch echt lachen manchmal. Aber ja, also die wollen hier bleiben und für immer bleiben, glaube ich. Aber ansonsten, wie gesagt, ich höre die Sittiche, ich sehe sie nicht. Und ich war ja in Dänemark eine Woche, da wollten wir ja vielleicht auch einen Podcast machen. Das hat dann irgendwie zeitlich nicht geklappt. Aber da muss ich sagen, Dänemark, so schön. Also es ist unglaublich schön und die Wasservögel vor Ort, also da sollte man wirklich mal eine Reise hinmachen.
Ja.
Als ich jetzt da war, habe ich mich besonders gefreut über die ganzen Kormorane.
Ach, schön.
Die da wirklich überall auf jedem Stein sitzen und ihr Gefieder in die Sonne strecken. Oh. Also auch ein ganz toller Vogel, sollten wir auf jeden Fall auch mal besprechen.
Der ist gar nicht in unserem Pott.
Nee, der ist nicht im Pott. Aber ein wichtiger Vogel auch, weil dieser Mensch-Tier-Konflikt sehr gut an diesem Vogel erklärt werden kann.
Also den sollten wir in den Pott werfen, weil es ist auch was man im Winter gut besprechen kann, weil der ist auf jeden Fall immer ein Thema. So.
Genau. Und ein weiterer Vogel wollte ich noch abschließend sagen, der in Dänemark oft vorkommt, ist der Neuentöter.
Ach, schön.
Ja.
Der ist in unserem Pott.
Der ist in unserem
Pott. Der wurde gewünscht und da haben wir gedacht, genau. Das ist aber sophisticated. aber könnten wir jetzt natürlich demnächst mal besprechen. Also müssen wir natürlich ziehen dafür. Die gibt es hier nämlich auch viel. Und habe ich zum Beispiel in den letzten Jahren nie so viel gesehen. Und jetzt habe ich irgendwie so ein Auge dafür entwickelt, dass ich den so im, wenn ich so Fahrrad fahre oder so, dann sehe ich den und ich erkenne den am Jizz.
Echt?
Ja, das ist total schön.
Interessant. Ah, toll. Das musst du mir mal, was ist der Jizz? Also kannst du das erklären? Oder?
Ja, in Albanien gab es die übrigens auch viel und den großen Bruder, den Raubwürger, das ist auch so, es gibt verschiedene Würgerarten, die sind ein bisschen größer. Ja, und die sitzen einfach immer zum Beispiel, also sehr gerne auf der Spitze von so Büschen, ähnlich wie auch so die Grauammer und so, aber die Körperform ist eine andere. Der hat diese Maske, also alle Würgerarten, also auch der Neuntöter gehört zu den Würgern, die haben so eine Maske wie Zorro.
Ja.
Und das erkennst du eigentlich im Vorbeifall, so ein Hakenschnabel, so. Und ganz oft gerne auch oben auf so Leitungen. Und wenn du im Frühjahr oder so, also wenn so Vögel auf so Leitungen sitzen, das sind nicht viele Arten, die das machen. Also so eine Blaumeise würde niemals auf so einem Stromkabel oben sitzen. Also,
ach so, okay.
Und die machen das eben, weil die jagen. Also die haben diesen Blick brauchen die dann. Und das mit dem Habitat herum, also irgendwie trockene Wiesen mit diesen Büschen und so, das ist dann schon sehr, deutet sehr viel auf den Neuntöter hin. Aber auch ein klassisches Vögelchen, was Hecken braucht. Wirklich.
Ja, genau. Und die gibt es ganz viele in Dänemark. Also die diese Wildwiesen, ich habe auch ganz viel Stieglitze gesehen, diese Wildwiesen und so, das ist, und Spatzen, Millionen Spatzen in Riesenkolonien. Ach, in Riesenkolonien, weil es eben so viel Hagebutten und diese Sträucher.
Ach,
und das ist wirklich so schön. War ganz toll. Wirklich. Ach, sehr, das ist sehr doch schön.
Gut. Ja, Seevögel sind auch da, können wir jetzt den Bogen schlagen. Also ich glaube, die Stockente ist ja nicht so ein klassischer Seevogel, aber auf jeden Fall ein Wasservogel.
Ja.
Und die haben mich ehrlich gesagt zum Vogelbeobachten gebracht, weil die, man kann so Wasservögel so gut beobachten. Die sind halt einfach, die sind einfach meistens, wenn du ein gutes Fernglas hast, sitzen die halt an einer Stelle und sind nicht so flink. Deswegen habe ich ganz viel in meiner Vogelsozialisierung als Kind oder als junger Jugendlicher mit diesen Wasservögeln zu tun gehabt. Und da saßen natürlich auch viele Stockenten dazwischen, aber auch viele, viele andere Enten. Entenarten.
Aber was würdest du denn sagen, macht die Stockente aus? Also vielleicht jetzt, ich meine, wahrscheinlich weiß das jeder, aber wir reden jetzt nur mal über diese Tiere. Jetzt lass uns doch mal da ins Eingemachte gehen. Was ist denn...
Was die Stockente
ausmacht? Ja, auch äußerlich. Also ich meine, ne, das ist ja eine Wunder, eigentlich ein wunderschöner Vogel, muss man
ja,
mal
total.
Sagen.
Ja, total. Ja, Männchen wie Weibchen.
Die Männchen
Stockente
wie
macht
Weibchen.
Aus, glaube ich, also es ist die häufigste Ente auf jeden Fall, die häufigste Wildente. Also früher wurde die allgemein auch Wildente genannt, aber das ist nicht wirklich ornithologisch, weil jede Entenart ist ja eine Wildente, aber die Stockente ist einfach die häufigste. Und das macht sie natürlich aus, dass man sie auch am häufigsten beobachten kann, also in Städten, in Parks, an Seen, an Teichen. So, das erstens, also man kann ihr sehr nahe kommen als Ente. So, und wenn man ihr sehr nahe, ja, als was sonst.
Als Ente.
Nee, ich wollte eigentlich damit sagen, dass Entenarten gibt, die sind einfach erstens seltener und zweitens irgendwie flüchtiger. So, oder es gibt auch Entenarten, die sitzen immer in der Mitte von einem großen See.
Ja.
Und dann braucht man ein richtig gutes Fernglas. So, und die Stockente eben nicht. So, die latscht auch mal gerne so am Ufer lang und macht halt nack, nack, nack. Und die kennt man einfach. So, und was sie für mich auszeichnet, ist wirklich ihr wahnsinnig schönes Gefieder. Und da zählen für mich drei Sachen dazu. Also als erstes der blaue Spiegel am Flügel.
Ja.
Den haben nämlich Männchen wie Weibchen. So. Dann beim Männchen hinten am Schwanz diese Zierfedern, nenne ich die mal, die machen so, sind so Löckchen. Kennst du die?
Ja, die kenne ich.
So, das sind so schmucke Federn hinten am Bürzel, die so, wie so Löckchen sind. Das sind so ganz, ganz schicke, glänzende Federn.
Ja.
Und natürlich auch beim Männchen der knallgrüne, schillernde Kopf. Wobei man auch beim Weibchen sagen muss, dieses Braun, dieses satte Braun in Verbindung mit dem orangenen Schnabel, glaube ich, ne?
Ja.
Also im Prachtkleid, davon sprechen wir gerade. Beziehungsweise ich, weil ich einfach gerade die ganze Zeit laber. Das ist auch so ein knalliges Braun. Und das ist auch so schön. Das geht so oft an einem vorüber, aber wenn man sich mal so ein Stockentenweibchen angeguckt hat, das ist so ein schöner Vogel.
Ja, total. Finde ich auch.
Oder?
Ja, ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sein, immer eine noch größere Affinität zu Stockentenweibchen gehabt als dem Erpel.
Mhm.
Ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass ich ein, zwei Mal erlebt habe, wie die mehrere Erpel ein armes Weibchen geschunden haben. Aber da können wir gleich zu kommen. Ich wollte noch kurz zu den Federn was sagen.
Mhm.
Dieses Grün, also am Kopf des Erpels, das ist ja das, was, glaube ich, daran erkennt man eine Stockente, hätte ich jetzt gesagt, ist ja kein Grün. Das ist ja, die haben ja überhaupt keine grünen Pigmente am Kopf. Das heißt, ja, das ist mega interessant. Das ist wie das Licht sich daran spiegelt. Und das kommt eben durch diese Struktur. Weil das so eine dichte
Regel ist. Die Feder an sich ist dann wie?
Die ist nicht braun. Grün.
Die ist braun.
Ja. Wenn du die Federn nehmen würdest von der Ente, dann wären das eigentlich braune Farbstoffe. Aber
vom
durch
Erpel
die Struktur.
Vom Erpel,
genau. Aber durch diese Struktur von den Federn, die sind so dicht und regelmäßig, so gepackte Stäbchen, ganz schmal.
Aha.
Und durch das Sonnenlicht und die Nanostruktur, ne, dann bricht diese Nanostruktur da drin, dadurch entsteht die grüne Farbe.
Ach, das heißt, nochmal für Dumme, weil ich wusste das wirklich nicht, wenn die Federn einzeln irgendwo liegen, dann sind die nicht so, sondern nur zusammen ergeben die dieses Farbenspiel.
Nur durch die Struktur, wie die Federn aneinander gereiht sind. Und
das wusste ich nicht. Das ist ja voll krass. Ist das bei anderen Vögeln auch so oder ist das da besonders?
Das ist bei ganz vielen Vögeln so. Das ist zum Beispiel auch beim Kingfisher, also beim,
Heißt er noch? Beim Wahrscheinlich Eisvogel. Bei allen, die so schillern, ne? Also so schätze ich mal. Also auch so beim Star oder bei der Elster oder so.
Genau, das ist bei diesen, bei vielen Schillernden Vögeln so. Aber ich glaube, bei der Stockente, also beim Erpel, bei dem männlichen Tier, am krassesten zu sehen, weil es auch so eine große Fläche ist. Ich meine, da ist ja der ganze Kopf bis unten zum Hals grün oder wirkt grün. Aber ja, wie gesagt, er hat eigentlich keine grünen Pigmente.
Das ist ja krass.
Mhm. Ja.
Aha.
Fand ich auch krass.
Das finde ich ja, wusste ich wirklich nicht. Das ist ja echt schön. Auch Mensch, das ist sehr faszinierend auch, dass das so ist.
Ja, und das ist auch faszinierend, weil daran sieht man auch, ich musste auch an die Anita Albus denken, an eine Autorin, die wir beide sehr, sehr gerne mögen, die wir auch besucht haben. Und Illustratorin und Malerin, und da müssen wir auch mal drüber reden etwas länger. Aber musste ich auch dran denken, weil sie ja auch sich sehr um diese Federstrukturen, die hat ja auch überall Federn liegen und wie die aussehen.
Federn
und
auf dem Kopf, ja.
Und so, Jung. Und das fand ich schon sehr interessant,
die wirklich,
dann zu lesen.
Die hat diese Federn und die beschreibt die auch eben als sowas Besonderes in Worten, die wir gar nicht so auch wählen könnten dafür. So.
Ja, genau.
Also,
genau.
Und die zeichnet auch manchmal wochenlang an so einer Feder oder an einem, also so, das hat mich total fasziniert, weil das
und versucht auch diese Farbe rauszubekommen.
Genau. Und das ist eben fast unmöglich, weil mit jedem Lichteinfall das anders wirkt bei vielen Vögeln.
Genau. Ich habe übrigens gerade gesehen, das nennt sich Irisierung.
Aha.
Das Phänomen übrigens.
Aha.
Habe ich gerade gelesen.
Ja. Okay. Spannend. Nee, das wusste ich nicht. Vor allem, ich kenne das natürlich vom Star und von anderen Vögeln, wo das so wechselt. Aber dass das einheitlich dann in einer Farbe scheint, ist das schon besonders.
Genau. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem Weibchen, was nicht diese Irisierung hat, sondern eher braun, hellbraun gefärbt ist. Ja. Und ich habe immer das Weibchen schon fast schöner gefunden. Und ich habe gerade überlegt, warum das so ist.
Weil das Männchen schon auch ziemlich wie so ein Gockel halt, also wie ja, so ein Hahn, Gockel. Ne? Ja. Also so ein bisschen, also ist schon auch so sehr in your face, so, guck mich an, ich bin total die geile Sau und ich schiller in der Sonne und, weißt du, also ich finde, das ja. ist so eins drüber.
Ja, der ist eins drüber.
Der ist das eins drüber, also ja. wirklich, ein bisschen, genau, und so ein bisschen, wirkt dadurch manchmal ein bisschen arrogant.
Plus, ja, und der ist also, und der ist auch, wenn man sich das Verhalten ansieht, wie habe ich ja eben schon mal gesagt, wenn ja. man das, sich das Verhalten anguckt, ist er auch nicht der sympathischste hier, nee. Hier und da.
Nee, wenn man das mal gesehen hat, wie die so im Frühjahr oder noch eher, ich glaube so im Spätwinter, wenn die so, ja, wenn die so den Weibchen hinterherjagen, das ist richtig hart. Also die müssen richtig fliehen, die Weibchen ja, vor denen.
Es gibt auch Weibchen, die bei dem, ich sag mal, Paarungsakt sterben, weil die werden ja unter Wasser gedrückt, ne? Also die ja. Männchen kommen dann und halten so mit dem Schnabel oben den Kopf feste und drücken die dann unter Wasser. Und wenn das zu viele Männchen sind, dann ist der Arsch ab.
Ja, apropos Arsch ab. Ich habe nämlich gelesen irgendwann mal, dass Stockenten eine der wenigsten Witz. Wird es eigentlich eher, ich werde ganz rot. Die wenigen Vögel sind, die kleine Penisse haben.
Wieso wirst du denn da rot?
Ja, weil ich das lustig finde, über kleine Penisse zu reden. Nee, aber normalerweise haben ja Männchen wie Weibchen bei Vögeln so Kloake, heißt das, und das wird so aufeinander gedrückt und dann Schuss und Ziel und fertig. Und Stockenten haben so als Überbleibsel aus der Evolution so einen kleinen Mikropenis.
Aber den nutzen sie auch oder nutzen sie den nicht?
Doch, den nutzen oder, sie auch.
Ja, okay. Das heißt, das ist...
Das sind die deswegen so besonders ja, genau. macho-mäßig, weil sie natürlich im Vergleich zu anderen Vögeln vorher den Riesenpenis haben. Keine Ahnung.
Und die sind ja auch immer in so Gruppen, die Männchen.
Liegt daran, dass es mehr Männchen als Weibchen gibt. Und das weiß man nicht, woran das liegt. Es gibt de facto mehr Männchen, mehr Stockentenmännchen als Weibchen. Ja, und das ist natürlich total anstrengend. Also für die...
Total. Also ich will eine Anekdote erzählen. Ja. Wir waren am See hier in Köln im Frühling. Ich denke, es war März oder April. Und hier am Otto-Meikler-See in Köln, ein sehr schöner See. Und laufen da rum. Und ich war mit Luzi und ihrer Cousine und meiner Schwester unterwegs. Und dann haben wir ein wirklich wunderschönes, das werde ich auch posten, wunderschönes Weibchen gesehen, die ankam und die total mutig auf uns zuging, hatte Hunger und hat dann jetzt gezeigt, gib mal was zu essen. So, wir haben ihr dann ein bisschen Brot gegeben, natürlich nicht in den Weiher geschmissen, sondern vor unsere Füße, hat sie ein bisschen was genommen und auf einmal kommt um die Ecke die Gang, so vier Erpel, und man merkte so richtig dem Weibchen an, die war völlig fertig. Die haben die ganze Zeit verfolgt und die war, also man merkte sich, die war einfach ausgelaugt und müde und hatte null Bock mehr.
Schlimm, die Arme, ne?
Tat mir richtig leid. Und diese vier Typen, die ganze Zeit hinter ihr her, das war wirklich, nicht schön und ich werde es posten, dann könnt ihr euch das alle angucken.
Und noch was Unsympathisches, ich habe gelesen, dass die Männer tatsächlich ihre Frauen so direkt mit der Paarung und wenn die Eier gelegt wurden, verlassen. Ciao. Raus.
Echt?
Ja. Es gibt nie, und als ich das las, ist mir aufgefallen, es gibt wirklich nie dieses Bild Stockente, Männlein, Weiblein mit dieser Reihe an 6, 7, 8 kleinen Küken. Ist immer die Mama.
Aber das stimmt, aber das kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, ich habe auch schon Männchen gesehen, die hier und da mitgeholfen haben.
Ja?
Ja.
Dann müssen wir nochmal recherchieren. Also ich habe das gelesen und habe gedacht, aha, schon wieder was sehr Unsympathisches.
Das ist wirklich unsympathisch, aber...
Man sieht oft Männchen zusammen in Gruppen. Also es ist wirklich selten, dass man Männlein und Weiblein zusammen sieht, weil die Weibchen haben wahrscheinlich auch null Bock auf die Typen, kein Wunder bei dem Verhalten. Aber auch sonst, also ich meine, so übers Jahr verteilt, gibt es so Männergangs bei den Stockenten.
Das stimmt, ganz oft. Total. Ganz viele Männergangs, die also wirklich auch aggro umherfliegen und so Volldeppen sind.
Ja, so Stammtische.
Na gut, das ist jetzt ein Vorurteil. Vorurteil.
Das ist ja gemein auch, weil eigentlich war
auch ein Vorurteil.
Das ist eine nette Ente. Natürlich. Netter Vogel ist es auch.
Ja, es ist ein super netter Vogel und ich meine, wie gesagt, ich glaube, ich habe schon erlebt, dass auch ein männliches Tier bei der Aufzucht ein bisschen was dabei war, kann ich mich erinnern, dass ich das gesehen habe, aber das werden wir nochmal recherchieren.
Ja.
Aber im Allgemeinen ist das Weibchen für die Aufzucht zuständig, ja. Das glaube ich auch.
Und zwar, jetzt erzähle ich meine größte Anekdote zum Thema Stockente und Aufzucht. Es gibt ja in Berlin vom NABU das Ententaxi. Und da habe ich mal einen kleinen Beitrag zu gedreht, weil es wirklich das Süßeste ist.
Ja.
Die Stockenten brüten nämlich die sind deshalb auch so häufig, weil sie sehr, sehr flexibel sind, was den Brutplatz angeht. Also die brüten wirklich, die sind nicht so anspruchsvoll. Aber in der Stadt, also in Berlin, gibt es viele Stockenten, aber es gibt eben wenig noch diese Böschungen. Also wenn du so in Kreuzberg am Kanal oder so bist, das ist natürlich alles, das sind super viele Ratten, es gibt Füchse.
Ja.
Es ist einfach, es gibt zwar Gewässer, aber es ist alles sehr dicht besiedelt. Deswegen weichen die immer öfter aus auf Balkone zum Beispiel. Und es gibt wirklich, auch in anderen Städten, in Amsterdam habe ich mal eine Reportage gesehen, es gibt wirklich traditionelle Brutplätze von Stockenten irgendwo im 5. Stock in einem Blumenkasten auf einem Balkon.
Ja, genau.
Finde ich super süß. Also super. Das ist natürlich für viele auch krass, dass da auf einmal so eine Ente brütet und die denken dann so, hä? Weil das ist manchmal auch wirklich einen Kilometer oder so weg vom nächsten Gewässer. Das ist jetzt nicht irgendwie unbedingt direkt am See oder so. Genau, und da sind die halt sehr flexibel. Aber wenn sie mal so einen Brutplatz haben, dann suchen sie ihn immer wieder auf. Und das ist halt auch echt süß, weil der Gedanke dahinter, wenn man das jetzt mal versucht zu erklären, was die Stockentenmama dabei denkt, ist natürlich, es ist ein sicherer Platz. Ist es ja auch. Es gibt keine Feinde. Es ist super safe, in so einem Blumenkasten zu brüten. Aber leider denkt sie dann nicht so den Schritt weiter. Und zwar sind das Nestflüchter. Normalerweise geht die direkt nach dem Schlupf ihrer Küken mit denen, wenn die getrocknet sind und alle gut drauf sind, dann geht's los und die laufen zum Wasser. Weil dann verbringen sie ihr ganzes Leben, ihre ganze Jugend auf dem Wasser, weil sie da sicher sind, die kleinen Küken. So, und das geht eben nicht, wenn du irgendwo im 3., 4., 5. Stock im Balkon bist. Und da gibt es tatsächlich, genau dafür gibt es in Berlin das Ententaxi. Und man kann bei Stockenten sehr genau feststellen, wann der Schlupftermin ist. Also ab dem Moment des ersten Eis, die sind da wohl sehr, sehr genau. Und dann soll man eben oder kann man dem NABU Bescheid sagen, dann und dann wurde hier das erste Ei gelegt oder seitdem brütet die. Und dann wissen die, aha, dann oder ungefähr werden die schlüpfen. Und dann kommen die vorbei und fangen die Mama ein und die Kinder, es sieht ein bisschen brutal aus, aber die werden eben eingefangen, kommen in so einen Jutebeutel und dann werden die zum nächsten Gewässer getragen und dann wieder freigelassen. Einfach, weil die sonst nicht sicher runterkämen. So, weil die Mutter würde irgendwann aufgeregt werden und springen und die Kleinen würden wahrscheinlich auch springen, aber aus dem 5. Stock ist das ein bisschen viel. So, aus 2 Metern oder so ist kein Problem. Das können Enten total gut. Da sieht man ja auch immer in so Filmen, wie die so...
Genau, wie die auf dem Baum gibt es doch dieses eine, wo die alle runterspringen.
Ja, genau. Es gibt auch so Entenarten, die brüten in Baumhöhlen.
Ja.
Und dann springen die runter und man denkt sich, auweia. So süß. Und die landen dann auf dem Boden und die haben so weiche Knochen, dass das kein Problem ist. Es ist super süß. Genau.
Ja.
Und das ist...
das ist mega süß. Da habe ich auch schon mal von gehört, aber ich wusste gar nicht, dass du da einen Beitrag drüber gemacht hast. Das ist ja total süß.
Das ist wirklich süß. Das Ententaxi. Ach ja, Mann. Und das ist natürlich auch für die, also das war damals eine Familie, wo diese Ente gebrütet hat mit 2 Kindern und die kommt jedes Jahr wieder dahin, die Ente. Ist natürlich toll, das ist wie so ein Haustier.
Ja, total.
Das ist echt cool. Ne?
Du, und vielleicht sollten wir auch nochmal, weil wir ja jetzt gerade bei, ich meine, die ist ja in unserem Alltag irgendwie mit drin. Wir fahren alle mit dem Fahrrad, dann sehen wir sie auf den Gewässern in der Stadt oder auch nicht in der Stadt, wo auch immer. Und ich finde es da auch irgendwie wichtig, nochmal ein bisschen auf diese Fütterung einzugehen, weil das ist ja ein Riesenthema. Ja. Ich meine, die Städte stellen Schilder auf und also auf jeden Fall hier in Köln sind an jedem Weiher auch Schilder, dass man nicht füttern soll, weil das wirklich zum Problem geworden ist. Und vielleicht gehen wir da auch noch mal drauf ein, weil ich habe zum Beispiel schon öfters Diskussionen gehabt. Eine Diskussion, meine Schwester hat sich fast geprügelt. Meine Schwester hat sich einmal fast beim Joggen mit einer Frau geprügelt, weil sie zu der Frau gesagt hat, können Sie nicht das Schild hier, die war schon aufgeregt, meinte, können Sie nicht das Schild, man soll hier nicht füttern, weil die eben das Brot in den Weiher am Schmeißen war. Und dann ist die Frau so ausfallend geworden, dass meine Schwester sich fast mit dieser Frau geprügelt. Die meinte, Antonia, ich musste weiter joggen, weil ich wäre, also, und deshalb, das zeigt nochmal, finde ich, die Wichtigkeit, über dieses Thema einmal zu reden und warum es wichtig ist und vor allen Dingen, was man machen kann, wenn man das mit Kindern unterwegs ist, weil dieses Füttern kommt ja oft von Kindern, die wollen
weil
gerne,
das, ne? Genau, weil das natürlich auch so ein bisschen diesen, dann schaffst du natürlich eine Nähe zu den Vögeln, ne? Also das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, mit Kindern so eine Nähe zur Natur herzustellen, aber es ist eben oft gut gemeint und schlecht gemacht, weil am Ende ist es nicht gut für die Vögel, was man
da macht. Ja, vor allen Dingen vielleicht als erstes jetzt, wir füttern ja alle Brot oder viele füttern Brot, altes Brot oder noch schlechter frisches Brot. Insgesamt kann man sagen, Brot ist nicht gut.
Nee, die wollen Pommes.
Ne? Ja, die sind, also Brot ist einfach, zu viele Salze, glaube ich, ist einfach nicht gut für die
Vögel. Es ist einfach nicht Natur, wie sagt man denn, ach, jetzt habe ich einen Aussetzer. Es ist einfach nicht natürlich, es ist nicht deren natürliche Nahrung und das ist einfach nie gut, wenn das dann Überhand gewinnt, ne?
Genau, und also das, damit fängt es schon an und dann wird eben das Brot, sagen wir mal, es ist Brot auch noch in den Weiher geworfen, weil da eben die Enten sitzen und darauf warten und gucken mit ihren schönen Augen. Und also ich denke, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber ich sage mal, wenn man jetzt mit einem Kleinkind unterwegs ist und das hat eine große Freude daran, Enten zu füttern, könnte man ja vielleicht etwas Reis kochen und oder ich bin ja keine Fachfrau für genau was die bekommen, aber ich weiß, dass zum Beispiel gekochter Reis okay ist, dass man den mitnimmt und dann eben neben den Weiher auslegt. So, was sagst du dazu? Ich weiß es.
Das mit dem Reis habe ich noch nie gehört, aber das mag sein, dass das stimmt. Ich weiß eben immer nur, ich weiß, Getreide und Körner und so ist gut. Also das schon, womit man auch Hühner füttert und so, theoretisch, sowas geht so. Ich weiß nicht, ob die da so drauf abfahren. Also ich höre das immer wieder, dass man quasi mit, dass es auch ein Entenfutter gibt, was man tatsächlich einfach auch kaufen kann und dass man das nehmen kann.
Genau, so genau. Das ist wahrscheinlich das Beste.
In geringen Mengen, genau, weil eben da kein Salz und so drin ist und in Brot ist eben auch Salz drin. Genau, und deswegen, das mit dem Reis habe ich noch nie gehört, aber das kann gut sein, solange man ihn eben nicht salzt. So, das würde ich auch so sagen und machen und vor allem eben nichts in die Gewässer reinwerfen, weil die dadurch auch irgendwann umkippen können.
Ja, und dann sagt man ja auch noch, hinzu kommt auch noch, wenn du die fütterst, die Tiere, deshalb soll man eben Wasserwildtiere nicht füttern, verlieren sie die Scheu zu Menschen, haben auch überhaupt nichts mehr zu tun und sitzen da nur noch und warten auf den auf den Menschen und das ist diese Langeweile und das habe ich dann auch gelesen, das fand ich dann auch wieder interessant, kann dann dazu führen, dass durch die Langeweile die Männchen dann versuchen, irgendwie die Weibchen zwanghaft zu begatten. Also wirklich.
Ja,
dann fangen die wieder an und sagen, ach scheiße, mir ist langweilig, dann fange ich mal wieder an, hier das einzige Weibchen auf dem Weiher von oben runter zu drücken. Keine Ahnung. Also insgesamt kann man sagen, Enten, Wasservögel füttern, nicht so eine geile Idee. Wenn es sein muss, weil Kinder dabei sind, dann auf keinen Fall ins Wasser schmeißen, damit der See nicht umkippt oder der Weiher nicht umkippt. Und
Und es ist auch so, dass sie es nicht oft einfach nicht brauchen. Also in Enten oder Wasservögel, die in der Stadt leben, auf ihren Weihern, die tun das, weil, also die haben einfach oft genug auch, also auch draußen in der Natur. Also gerade bei Enten ist es jetzt nicht so, dass die unbedingt darauf angewiesen sind, dass man die füttert.
Ja, ja,
so.
Genau.
Das ist überhaupt nicht. Einfach so. Und vor allem, wenn eben das ganze Brot irgendwie untergeht und nicht alles gefressen wird, durch die biologischen Prozesse, die dann dabei entstehen, dass das sozusagen abgebaut wird oder sich zersetzt. Genau. Ich glaube, ich bin kein Biologe, ne? Aber ich glaube, dass irgendwie dadurch dem Wasser Sauerstoff entzogen wird, was dann dazu führt, dass die Fische weniger haben und dann kann der Teich umkippen. So.
Richtig,
und ihr mit euren Kindern seid schuld daran. Das wollen wir doch nicht. Das wollen wir doch einfach nicht.
Das wollen wir doch nicht. Das wollen wir doch nicht. Nee, aber ich glaube, das hast du so richtig zusammengefasst. Das hat dann die Abfolgen, die, also es geht nach, ist, dieses Brot oder auch der Kot der Enten vermehrt, geht dann auf den Boden und dann gibt es eben diese Abfolge, dass dass da immer mehr Algen entstehen dadurch und dann kann sich dann, weil die Sonne nicht mehr auf den Grund richtig kommt, kein Sauerstoff mehr bilden etc. Und dadurch geht dann das Wasser ein oder wie sagt man, das kippt um.
Es kippt um.
Und genau, deshalb, das wollte ich noch einmal sagen, finde ich wichtig, weil diese
als Service, wenn eine Stadt... aus der Service-Redaktion.
Aus der Service-Redaktion wollte ich das noch sagen, weil ich finde, wenn eine Stadt solche Schilder aufstellt,
ja.
Das machen sie ja nicht häufig. Dann muss das wirklich einen Grund haben. Und das sollte das man, denke ich, ernst nehmen.
Ja,
das so.
So, jetzt aber auch mal genug.
Jetzt aber genug mit den heiklen Themen.
Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist oder eingefallen ist, wenn ich das noch kurz anmerken darf, weil ganz oft so AnfängerInnen in der Vogelbeobachtung schicken in so Vogelgruppen oder posten da so Fotos von so Enten, die sehen aus wie Stockenten und haben aber vielleicht so einen weißen Fleck am Hals oder sind so weiß gescheckt. Sieht man ganz oft in Städten.
Ja, was sind das denn? Was sind das dann? Was ist denn mit? Sind das dann irgendwelche Hybriden oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also es ist folgendermaßen: die Frage. Oh, hier fährt gerade was vorbei, ein Trecker. Willkommen in Brandenburg. War gerade kurz laut. Die Frage kommt echt oft, weil die Leute denken, das ist eine eigene Art oder so. Weil manchmal sind diese weißen Flecken auch so angeordnet, dass es natürlich aussieht. Manchmal oder häufig, wie ich finde, haben die so ein bisschen wie auch bei Straßentauben, dass sie dann auf einmal so mitten im Gesicht so einen weißen Fleck haben oder so, wo man schon irgendwie sehen könnte, das ist jetzt nicht irgendwie so von der Natur vorgesehen. So. Mhm. Das so, weil sonst setzt sich ja oft bei Vögeln die Brustpartie von der Flügelpartie ab und so, aber nicht so unregelmäßige Flecken. Und das sind dann tatsächlich Mischformen von irgendwelchen entflogenen Hausenten, also diese Hausenten, die man hält, auch hier auf dem Land, ganz viele, meine Oma hatte die auch, das sind diese weißen Enten mit so einem roten Schnabel.
Ja.
Und das sind die, wenn man zum Beispiel im irgendwo beim Metzger oder wo auch immer, wenn man das möchte und eine Ente kauft und isst, sind das diese weißen Hausenten, so heißen die einfach. Da gibt es verschiedene Arten, so, aber das sind eben oft diese weißen. Und die, wenn die entflogen sind, vermischen sich mit Stockenten. Schon ganz lange und schon immer. Okay. Die Stockente ist nämlich übrigens die Urform, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, die Urform aller Hausentenarten. Also die ist sozusagen, was ja auch spannend ist, dass die auch noch lebt. Ne? Ist ja ganz oft so, dass es die Wildform gar nicht mehr gibt. Genau, und das liegt aber auch daran, dass die sich mit Hausenten dann, wenn sie dazu kämen, vermischen, vor allem, weil es ja auch so mega notgeile Erpel sind, wie wir gerade schon erfahren haben, die nehmen wahrscheinlich alles. Und und deswegen entstehen dann so sogenannte Hybride. Und das ist per se ist es nichts Schlimmes, aber es führt natürlich dazu, dass die Art Stockente, dass die eben an manchen Orten gar nicht mehr existiert, weil die komplett durchmischt ist mit diesem Genpool von Hausente und Stockente. Und das ist in Städten ganz oft so. Das ist auch nicht so problematisch. Ich sehe das eh nicht als problematisch. Ich weiß, dass Ornithologen oder in Ornithologenkreisen das ein Riesendrama ist, weil die haben ja eh oft ein Problem damit, wenn irgendwie irgendwas nicht reinrassig ist oder nicht ein Problem, aber wenn sich sowas, wenn zum Beispiel Neozoen wie die Halsbandsittiche da sind und andere Rassen verdrängen könnten, das ist ja bei Biologen, Ornithologen oft schwierig, was es ja auch ist.
Klar.
Und die Sorge ist eben da bei den Stockenten, dass eben der eigentliche Genpool der reinrassigen Stockente immer dünner wird, nenne ich das jetzt mal. Also, weil es gibt Orte und die Stockente ist eben auch nicht überall wahnsinnig häufig wie in den Städten, ne? Also die ist an vielen Gewässern ein durchschnittlich häufiger Vogel. So. Mhm. Und es führt natürlich dazu, dass die dann irgendwann auch alle irgendwas von der Hausente in sich tragen, so die Sorge, und dann eigentlich die eigentliche Stockente irgendwann verschwinden könnte. So. Aber das ist die Frage weil von vielen, was sind denn diese gefleckten Stockenten oder Enten? Und das sind eben häufig Mischformen.
Okay, verstehe. Aber die quaken genau wie die Stockenten. Und das machen wir jetzt mal vor.
Oh.
ist so gut, das kennt man so gut, ne? Dieses
Geräusch. Kennt man richtig gut.
Es kann auch ansteigen und richtig aggressiv werden oder ja, aufgeregt.
Oder so aufgeregt, dass man so Das finde ich sehr lustig.
Guck mal. Nee, sie haben hier jetzt nur dieses
Gemütliche. Das machen die übrigens auch im Flug, was ich auch sehr süß finde. Also manchmal fliegen hier bei uns auf dem Land auch so Stockenten und man hört sie dann von ganz Weitem schon. Und dann hört man und dann macht es Und was ich ja auch liebe, apropos Flug, wenn Stockenten auf dem Wasser landen, ich könnte mich wegschmeißen. Weil das stimmt. Die haben ja echt so diesen, also die wirken dann ja auch so ein bisschen, also wenn sie erstmal fliegen, ist alles gut, auf dem Wasser sind sie auch, finde ich, sehr, sehr geschickt. Aber diese Übergänge, ähnlich wie bei Schwänen und also vielen Wasservögeln, das ist immer so, wo man denkt, oh, machen sie nicht gerne. Also so losfliegen und landen.
Und das ist so süß, auch bei Schwänen, wenn die so auf dem Wasser so laufen.
Wenn die so richtig anlaufen und ach, das ist so lustig.
Das ist so lustig. Aber
und wenn die landen, ganz kurz dazu, eben einmal noch, wenn die landen, die Stockenten, das ist einfach so lustig, weil die strecken ihre Füßchen so nach vorne und machen, die sliden dann so sie sliden so übers Wasser. Ja. Und wenn sie dann drin sind, müsst ihr immer darauf achten, dann schütteln sie sich so und sind so ein bisschen, geschafft. Wirklich, das ist sehr, sehr süß.
Nein, und was ich auch so gut finde, ist diese Sekunde, wo die landen. Also die sind dann, sie sind im Wasser und dann schwimmen sie so ganz stur wieder an dir vorbei, als wäre nichts gewesen. Ja, ja. Also du guckst so kurz, siehst sie im Flug, dann sind sie auf dem Wasser und guckst kurz weg, guckst wieder hin und dann sind sie so ganz langsam an dir vorbei. Das finde ich einfach dieser Unterschied von diesem total...
Ja.
No control bis zu dem, fand ich immer sehr lustig.
Ja, das ist auch toll.
Ach ja, du, aber dieses Quaken, was wir ja alle kennen, wollte ich als Überleitung nehmen, auch ein wenig über Donald Fauntleroy Duck zu reden.
Geil.
Und zwar wahrscheinlich die bekannteste Ente der Welt. Würde ich mir vorstellen. Und auch wirklich ein Grund, warum, also bei mir auf jeden Fall ein Grund, warum ich gerade Enten immer... interessant und süß fand. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Weil dieser Comic oder diese Zeichentrickfigur, was sie ja eigentlich ist, die hat mich mein Leben lang begleitet, seit ich klein bin. Walt Disney war immer ein Riesen, war immer ein Riesenfan, meine Mutter auch. Deshalb hat sie uns ganz jung auch die ganzen Filme wie, ich weiß nicht, Cinderella etc. gegeben.
Deine Mutter ist auch Amerikanerin, muss man dazu sagen,
richtig? Ist da sozialisiert und jetzt ist sie Deutsche, aber genau, ist da sozialisiert worden und hat da bis sie 17 war gelebt. Und deshalb kommt auch wahrscheinlich diese Affinität dazu. Und Donald Duck ist ja auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob von einer Stockente, aber auf jeden Fall von der Ente.
Ist eine Hausente, weil die ja weiß ist.
Ja, ja, stimmt, dann ist es wahrscheinlich eine Hausente. Ja,
ja, glaube ich schon.
Ja, aber dieser Ruf, dieses Red, Red, wenn man sich die Comics anhört und wie Donald Duck redet, ne?
Ja, und oder auch dieses Schnattern fast schon. Dieses,
ja, genau, wenn er sich aufregt und so, ne? Das ist ja, sehr interessant. Und ich habe dann ein wenig gelesen über die Entstehungsgeschichte und der ist ja von 1931 schon. Ja, da wurde er das erste Mal genannt und 1934 war er dann das erste Mal zu sehen. Mhm. Was ich nicht wusste, wie gesagt, weil ich immer die Comics gelesen habe oder kleine Auszüge aus Zeichentrickfilmen, aber die waren viel später. Ich wusste nicht, dass die Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs den Donald Duck auch wirklich genutzt haben, um die Kriegspropaganda sozusagen anzufeuern. Wusstest du das?
Nicht. Nein, erzähl mal.
Also die haben zwischen 41 und 45 mehrere Zeichentrickfilme produziert, die also Kriegspropaganda gemacht haben. Das heißt also, er wurde zum Beispiel, Donald Duck eingezogen.
Ach krass.
Ja. Da hieß ein Filmchen Der Führer's Face, also The Führer's Face, oder der wurde sogar mit einem Oscar für einen Oscar nominiert. Mhm. Oder dann gab es irgendwie einen anderen Film, da war er ein Kriegsheld. Also,
das ist natürlich sehr amerikanisch, ne?
Also ja, natürlich, so, also klar. Du nimmst so dein
Volkshelden.
Ja, den Volkshelden und auch für Kinder vor allen Dingen.
Ja, ja.
Also das fand ich... krass. Also,
ja, total.
Wie sie damals schon, ja, mit Donald Duck und natürlich auch mit Mickey Mouse Kriegspropaganda gemacht haben. Und ich wusste das nicht, oder es gibt einen Film, der heißt Donald Gets Drafted. Also aha. Donald wird eingezogen. Krass. Das war 1942. Irre, oder?
Ja, total.
Ja. Naja, und Donald Duck vielleicht ein bisschen zu der Figur. Ich meine, wahrscheinlich kennt ihn eh jeder, aber der ist ja so ein Pechvogel, ne? So der kleine Pechvogel, geboren am Freitag, den 13. und hat dann eben diesen Gegenspieler, wie heißt er noch, seinen Vetter. Ach Gott, den habe ich ganz vergessen, wie der heißt.
Ich habe auch seinen Namen vergessen.
Gustav Gans.
Wir sprechen jetzt von den original ganz frühen Geschichten, ne? Also, weil es wurde ja mega ausgekoppelt, ein bisschen zu.
Ja.
Ja, genau. Also ganz früher gab es dann Gustav Gans.
Ja, es gab Gustav Gans und Daisy, ne? Daisy war seine Freundin. Genau. Ja. Und Gustav Gans
und Onkel hat immer Dagobert, geburt. Aber ich weiß gar nicht, seit wann es Onkel Dagobert gibt.
Den gibt es auch schon ganz lange.
Den gibt es auch schon. Okay.
Ja. Und dann irgendwann, jetzt, und das fand ich interessant, irgendwann, weil sich die Leser und vor allen Dingen italienische Leser aufgeregt haben, dass Donald Duck immer so ein Pech hat und immer so der Loser ist, haben sie Phantomias erfunden. Und dann wurde er zum Held sozusagen, ne?
Ach, das ist ja lustig. Das wusste ich auch nicht.
Genau. Dann kam sein alter Ego sozusagen als Superheld. Ja. Das war aber dann später. Ne? Ich weiß nicht, wann der das erste Mal Phantomias kam. Aber das fand ich interessant. Da haben sich eben die Leute aufgeregt und gesagt, was ist da los? Warum ist das so ein armes Schwein immer?
Also das mal, aber auch lustig, dass da so reagiert wird. Weil also ich weiß gar nicht, wie das heute wäre. Da wird es so Wutkommentare nur bei Facebook geben.
Nee, wahrscheinlich haben da irgendwelche Kinder Briefe geschrieben, gesagt, warum ist der arme Donald immer so arm dran?
Ja.
Ich weiß noch, dass als ich das gelesen habe, ich dachte auch immer, oh Mann, kann der nicht einmal die Daisy jetzt bekommen? Weißt du, ich war ja immer auf die Love Stories aus, ne?
Ja.
Und ich weiß noch, als Kind habe ich das auch gedacht.
Echt?
Ja, doch, doch. Wollte ich auch, dass der Donald endlich mal mit der Daisy einen richtig schönen Abend verbringt und die richtig unter Wasser taucht. Und die mal richtig unter Wasser taucht. So.
Oh Gott.
Assi wie die Enten sind.
So. Oh ja, aber wirklich, da schließt sich der Kreis, würde ich sagen.
Da schließt sich
ist
der
ja schon
Kreis,
wieder sehr viel Popkultur heute in dieser Folge um die Ecke gekommen, weil ich habe auch witzigerweise nicht an Donald gedacht bei der Stockente. Vielleicht, weil Donald weiß ist, also weil es so hausentenmäßig aussieht. Ja. Und ich habe ihn eben nicht mit der Stockente in Verbindung gebracht.
Du, aber ich bin davon ausgegangen, dass wir die Hausente nicht mehr machen werden.
Ja, da hast du völlig recht. Du, aber was auch deswegen, wirklich, um jetzt mal wieder ein bisschen ornithologischer zu werden, es gibt natürlich echt viele Entenarten in Deutschland und die kennen viele gar nicht. Also ich glaube, die Leute würden immer erst oder einzig auf die Stockente kommen.
Das glaube ich auch.
Weil es gibt wirklich viele, die sind nur alle so im Verhältnis viel, viel seltener. Die sind jetzt nicht alle seltener geworden, aber die sind einfach selten. Das sind einfach seltenere Entenarten, oft auch viel kleiner und eben nicht so flexibel wie die Stockente. Das ist das, was ich eben meinte. Die brüten hier und da und überall und sind eben rabiat in ihrem Revier und so. Evolutionsmäßig haben sie sich eben so entwickelt. Und es gibt aber auch ganz viele wunderschöne kleinere Entenarten. Sogar die Schnatterente. Absolut. Es gibt eine Entenart, die in Deutschland auch lebt, die heißt Schnatterente. So wie es ja auch in Wahrheit eine Turteltaube gibt.
Ja, du und ich gucke gerade hier durch unser Parley-Buch und absolut richtig, was Parley, sorry, bin immer bei Parley, weil das mal so eine Organisation war. Und das sind 5 Seiten nur über Enten hier.
Ja, genau.
Also ist echt irre. Es gibt die Tauchenten. Ja, es gibt die Gründelenten,
genau.
wo auch die Stockente zugehört. Gibt es die Meerenten und die Eiderenten.
Genau. Irre. Und das ist halt ganz spannend, weil das haben wir noch gar nicht gesagt. Die Gründelenten, Gründeln, ist eben genau das, was bei alle meine Entchen, alle meine Entchen schwimmen auf dem See, Köpfchen unter Wasser, Schwänzchen in die so, dieses Gründeln, was man so sieht, wo nur der Hintern so rausguckt, das machen die Gründelenten, weil die dabei bis auf den Grund des Bodens gehen. Grund des Sees und dort Algen und Pflanzenteile fressen.
Ja.
Und Tauchenten wiederum kommen in größeren Gewässern vor, wo sie eben richtig, richtig schwimmen müssen, um runterzukommen.
Die schwimmen dann runter an den Boden, oder was?
Genau, so die Reiherente ist zum Beispiel so eine. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die sieht man auch noch manchmal. Die sind auch oft Wintergäste bei uns, auch in den Städten. Die sind so klein und kompakt, ganz süß. Die Männchen sind so schwarz-weiß und haben auf dem Kopf, so wie der Graureiher im Balzkleid, hat er ja sowas wie so eine Schmuckfeder, die hinten so, weißt du? Die so hinten in den Nacken fällt, wie so eine Locke. Das haben die, deswegen heißen die Reiherenten. Die sind auch ganz schön.
So schöne.
Die habe ich in Holland. Ich war ja so viel in Holland früher im Urlaub und da gab es wirklich viele Entenarten auch zu sehen. Also es gibt die Spießente, die Kneckente, es gibt tausend Enten. Also Reiherente, Bergente, Schellente.
Ja, das, also jeder, der interessiert ist und das jetzt hier hört, sollte sich wirklich mal, kann man ja auch googeln oder foresteln. Über Enten, weil da gibt es wirklich ganz, ganz viele wunderschöne Exemplare. Aber wir haben jetzt die Stockente ausgesucht. Aber ich kann ja mal vorlesen über die Stockente. Soll ich mal hier vom Parade vorlesen?
Mach mal.
Also, ich bin ja so ein bisschen blind, aber es wird schon klappen. Also Stockente und der lateinische Name ist Anas Platyrhynchos. Interessanter Name, okay. Also, größte wie auch häufigste und am weitesten verbreitetste Gründelente der Region. Stammform der Hausenten. Das Männchen im Prachtkleid, bekannt und unverkennbar mit gelbem Schnabel und Erpellocken. Ach süß, Erpellocken am Schwanz.
Ach süß.
Im Schlichtkleid insgesamt dunkler als das Weibchen. Mit gelb-grünen Schnabel und braunroter, wenig gezeichneter Brust. Schnabel des Weibchens grün-grau, an den Seiten variabel orange gefleckt. Schnabel der Jungenten zunächst rötlich. Flügelspiegel bei allen blau. In Stadtpopulationen verschiedene Färbungsvarianten von ganz dunkel bis rein weiß. Häufig mit breitem, weißem Latz. Das Männchen ruft gedämpfter, heiser "Rap, rap!" ruft das Weibchen laut quakend quack, quack, auf Gewässern aller Art, im Winter auch an der Küste. Nahrungssuche auch weit ab von Wasser auf Feldern.
Das stimmt. Ja, ist mir auch schon aufgefallen.
Ja, das stimmt. Man sieht sie manchmal und denkt, was machen die hier?
Ja, genau. Wir hatten hier auch so zwei im Garten und hier ist kein Wasser. Habe mich sehr gefreut. Ja, genau. Fände ich super und habe gedacht, oh Mensch, bleib doch. Aber die waren dann irgendwann wieder weg. Aber es war ganz niedlich. Die haben irgendwie was gesucht.
Ja, komisch. Also ich habe auch schon hier und da auch auf Spargelfeldern auf einmal auf dem Plastikding saß so ein Erpel und ich dachte, was macht der hier? Aber gut, ist er wahrscheinlich zum Reingeflogen weiter.
Ja, oder ich wollte Spargel ernten.
Oder er wollte einfach da abhängen mit den Arbeitern und so ein bisschen. Naja, okay. So, ich wollte noch kurz zu Alle meine Entchen sagen. Das Lied, was du eben angesprochen hast.
Ist das jetzt das Lied, was du rausgesucht hast?
Nein. Aber da wollte ich nur kurz zu sagen, dass ich mich da auch, dass ich auch gucken wollte, wer dieses Lied geschrieben hat und interessant fand, dass es nicht überliefert ist, wer das Volkslied verfasst hat.
Weiß man denn, von wann
interessant.
Es ist?
Interessant. Naja, also der Ernst Anschütz hat es 1780 bis 1861 irgendwann geschrieben, also zugeschrieben. Er hat es ja nicht verfasst.
Es wird ihm zugeschrieben. Oder wie?
Es wurde ihm, er hat es dann sozusagen veröffentlicht.
Okay.
Aber er hat es nicht verfasst. Aber
wahrscheinlich hat man es vorher schon überall gesungen auf den im Volk, als Volkslied. Okay.
Genau. Aber das wollte ich noch kurz sagen, aber das Lied habe ich mir nicht rausgesucht. Aber, das hätte ich dann irgendwie
auch
zu.
Auch spannend, weil das ist ja auch so ein Lied, was wirklich eines der ersten Lieder ist, die man als Kind kennt, oder?
Natürlich.
Oder? Und auch das Erste, was man so auf der Blockflöte oder auf dem Klavier oder so spielen kann.
Stimmt, das stimmt.
Lustig. Und dann der Ententanz. Also die Ente ist schon...
Ja, die Ente ist auf jeden Fall ein kulturell sehr... kann man sehr gut nachverfolgen, das Tier.
Ja, Ente. Also alle, die die Simpsons mögen, denen sagt das jetzt auch was. Kann man auch mal gewinnen. Ente. So.
Ja, oder man hat ja auch ganz viele Symbol. Ente wird ja auch in der Presse benutzt. Ist ja auch.
Warum
ja
eigentlich das?
Ich weiß es nicht. Ich wollte es herausfinden. Ich müsste das jetzt nochmal googeln.
Zeitungsente. Und das Auto natürlich auch. Aber da weiß man ja, dass es so ein bisschen mit der Form zu tun hat.
Genau, da hat es mit der Form zu tun, aber ich finde ich schon interessant. Und dann auch in ganz vielen Filmen, also es gibt ja einen ganz bekannten Film, da schmeißt ein Junge so ein Stück Brot in den Weiher und trifft die Ente, kennst du?
Stimmt,
ja.
Was war das nochmal?
Ja, ein englischer Film mit Hugh Grant und About a Boy.
Hugh, heißt der nicht Hugh Grant?
Der hat Hugh Grant. Hagen. Nein, hört.
About a Boy, stimmt. About die fällt dann doch so tot um, oder?
Das ist
so
richtig.
So ein hartes, knüppelhartes Stück Brot, oder?
Ja, genau. Und das ist auch ein sehr schöner Film. Ich mag den Film gerne. Und ich habe mir auch dieses Lied oder das, ich sag mal, das von dem Soundtrack das Lied rausgesucht, weil ich das spielen wollte, weil ich dachte, das ist ein sehr schönes Lied. Das hat zwar nicht mit, ist keine Ente, aber in dem Film kommt die Ente vor. Das fand ich irgendwie schön. Das kommt gleich. Ich habe jetzt vorgegriffen, ein wenig. Obwohl auf der anderen Seite, ich meine, wir quatschen jetzt auch schon wieder eine Stunde hier.
Nee, wir machen es jetzt so, wir ziehen den nächsten Vogel. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu sagen zu unserer Stockente. Dann wäre jetzt die Gelegenheit, noch dein Wissen unterzubringen.
Nö, also ich habe eigentlich, nö, also mir fällt jetzt nichts mehr ein. Nö. Okay. Außer eben zu sagen, es gibt ganz, auch in der Literatur, ne? Also die Ente ist überall, The Wizard of Oz, also dieses amerikanische Film, der Zauberer von Oz, da ist die Ente auch ganz, ganz prominent. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber ich würde sagen, ich bin bereit, das letzte Lied zu spielen. Aber wir müssen ja noch neu ziehen. Haha, ich hol das mal.
Mach mal, ich habe nämlich auch nichts mehr zu sagen zur Stockente. Und bin gespannt, was unser nächster Vogel wird.
So, ich bin wieder da.
Sag mal, möchtest du eigentlich direkt, hast du auch einen Stift und ein Zettelchen? Dann könnten wir direkt Kormoran aufschreiben, so wie wir das eben gesagt haben. Sonst vergessen wir das wieder.
Ja, können wir machen. Ich habe hier gerade keinen Stift, aber warte mal, das muss ich...
Ja, dann machst du es gleich.
Mach ich gleich, ja?
Ja. Ach so, und da ist auch nochmal der Hinweis für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, diese Folge zu hören. Und für alle, die uns auf Instagram folgen oder wie auch immer, wenn ihr noch Vogelarten habt, auf die ihr Lust habt, sagt Bescheid. Wir haben zwar noch viele in der Dose und wir kommen ja, wie ihr seht, auch immer selber auf neue Ideen und Gedanken. Aber es ist ja viel schöner, wenn unsere Hörerinnen und Hörer sich Vögel wünschen. Ihre Lieblingsvögel vielleicht. Oder welche, die sie nicht mögen. Zum Beispiel wurde mir auch nochmal gesagt, dass wir mal endlich über Greifvögel reden müssen. Müssen wir übrigens, wir müssen überhaupt nichts, das sei hier mal gesagt. Also
wir müssen nichts.
Und wir müssen gar nichts, aber es ist natürlich ein guter Hinweis.
Genau, ja. Okay, alles klar, ich bin bereit.
Ich hoffe, du ziehst nicht den Pirol, oder der ist nämlich schon abgehauen. Oh.
Ja, oh Mann, das wäre, warte. Okay, sag mal Stopp.
Stopp.
Sagst du Stopp oder soll ich machen?
Habe ich schon. Vielleicht war ich zu leise.
Habe ich nicht gehört. Stopp. Sag nochmal.
Jetzt Stopp.
Der Kiebitz.
Ach, wie schön. Oh, der Kiebitz. Das wird aber wieder so eine traurige Folge. Davon gibt es nämlich nur noch einen.
Ja.
Also eine ganz tolle, wichtige Folge. Sage ich jetzt schon. Ein ganz toller Vogel. Oh Gott, der Ruf ist auch so schön. Da geht mir direkt das Herz auf. Aber das wird wieder so ein bisschen Juliane Werding umweltpädagogisch. Aber gut.
Ja, gut, aber...
Schnallt euch an.
Man muss auch mal die harten Themen der Welt, das muss man auch mal, muss man sich auch mal reinziehen. So ist es.
Das stimmt.
Mal,
ne? Und nicht nur die Stockente, von denen es irgendwie, was habe ich gelesen, fast 5 Millionen Paare gibt.
Das deshalb.
Also ganz ehrlich, reicht jetzt auch Stunde mit der Stockente. Ciao.
Yeah. So. Ciao. Also hier kommt Badly Drawn Boy, Something to Talk About. Maradio.
Und das ist jetzt das Lied aus dem Film, wo die Stockente mit einem Stück Brot erschlagen wird. Das soll uns doch mal einer sagen. Wir machen uns hier keine Gedanken zu unseren Songs. Nicht schlecht. Gute Brücke hast du da geschlagen.
Ja, gut,
tschüss. Einen schönen Tag wünsche ich. Bis dann.
Dir auch. Tschüss. Dream.
Tschüss.